Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
Einen schönen guten Abend, schönen guten Morgen, schönen guten Tag oder schöne gute Nacht, wann immer ihr uns hört. Eiszeit FM hier, euer kleines Familienprogramm rund um die Adler Mannheim and all things Hockey. Eiszeit FM wurde noch nie von einem alleine moderiert, die Tradition halten wir auch heute fort. Hallo Phil, schönen guten Abend, schön, dass du natürlich wieder dabei bist.
Tag, hi Sven.
Ja, ich bin Sven, wir sind Eiszeit FM. Jetzt machen wir den Werbeteil mal am Anfang. Ihr könnt uns folgen unter Insta Eiszeit FM und unter Bluesky at Eiszeit FM at bsky.social ist es, glaube ich, aber ihr findet uns da gut. Ist ja momentan ein großer Zusturm. Lasst uns da gerne Hockey-Bubble aufbauen, dort gerne diskutieren. Wir freuen uns über jeden, der kommt und jeden, der schon da ist. Ihr könnt uns unterstützen unter steady.de/eiszeitfm. Ihr könnt uns, was habe ich gesagt? Ihr könnt uns unterstützen, war das Wort, was ich gesucht habe. Und zu guter Letzt, bevor wir loslegen, weil heute ist wieder Eiszeit FM im klassischen Sinne. Wir reden viel über die Adler, es gibt einiges zu reden. Vielen, vielen Dank für die Rückmeldung zu Eiszeit FM Overseas, der Sendung mit Thorsten und mir zum Thema Eishockey in New York. Wie findet das da statt? Wie geht der Blick darauf? Ich kann euch sagen, wir bereiten die nächste Sendung vor. Auch dort dann wird natürlich das Thema Mo Seider sein. Thorsten ist schon wild am Schauen, was die Sandwichpreise in den Arenen angeht, über die wir dann reden. Weil erstaunlicherweise Sandwichpreise in Arenen scheinen ein großes Thema zu sein. Zumindest haben wir da entsprechende Rückmeldungen bekommen. Phil, da sollte man mehr drauf schauen. Aber das Feedback war sehr, sehr positiv. Vielen Dank dafür. Wir machen auf jeden Fall weiter damit. Aber für das Thema Sandwichpreis in Arenen sollten wir auch mal in der DL schauen. Hm?
Ja, warum nicht? Ich glaube, ist jetzt ein Bereich, der mich weniger tangiert. Aber
ja, du schlägst ja immer hier im Pressebereich den Bauch voll.
So nämlich, ne?
Ja, wir sind ja nur zum Essen da, ja.
Und aber ich glaube, wo kriegt man schon was Billiges zu essen?
Mit und das schön, danach noch schön Piccolo im VIP-Bereich und dann sind wir glücklich.
Sowieso.
Ja. Da machen die Spiele auch gleich viel mehr Spaß, über die wir jetzt reden werden und sehen auf einmal alle ganz toll aus. Ja, worüber wollen wir reden? Ich würde tatsächlich mit einem Thema anfangen, wo ich das Gefühl habe, da bis Freitag als einziger ich drauf geschaut. Ich habe am Freitag, ich erzähle mal kurz die Story dazu, nach der Pressekonferenz noch Dallas Eakins angesprochen, aber noch Zeit für zwei Fragen hat. Und habe ihn drauf angesprochen, er wäre doch jetzt fast ein Jahr da, ob er die Pause genutzt hätte, da ein bisschen drüber zu reflektieren. Und die Reaktion war bemerkenswert. Bemerkenswert dahingehend, weil er mich anschaute und wirklich glaubhaft auch so reagierte, als hätte er noch keine Sekunde dran gedacht, dass er ein Jahr da ist. Und ich habe dann nochmal nach dem Datum geschaut danach und Ende November. 27. November, Phil. Die Adler Mannheim entlassen Johan Lundskog. War wild damals, Montagmorgen. Wir erinnern uns, glaube ich, da alle noch gut dran, ne?
Sehr gut, ja. Und zwar nicht nur Johan Lundskog, sondern auch natürlich Jan-Axel Alavara als Manager, der den direkt mitgehen musste und die dann auch schon die Doppellösung Dallas Eakins präsentiert wurde damals.
Ja, das ging ja Hand in Hand. Also es gab ja damals direkt die Pressemitteilung, wo dann, also wie soll ich sagen, stand ja auch direkt drin, Dallas Eakins wird übernehmen. Und wir sind sehr froh darum, in Dallas Eakins eine Lösung gefunden zu haben. Johan Lundskog mittlerweile wieder Co-Trainer in der Schweiz bei Rapperswil. Jan-Axel Alavara, wie nennt man das? Chef-Scout ist nicht der Begriff. Er koordiniert die Europa-Scouts der Seattle Kraken. Habe ich das richtig formuliert? Du hast mit ihm gesprochen.
Ja, doch. Ich glaube, so kann man es ausdrücken.
Ja, und dann ist Eakins noch da. Was heißt noch da? Entschuldigung, das klang jetzt so als... Also Dallas Eakins bei den Adler Mannheim weiterhin in der Funktion als Coach und als Sportmanager. Und ich finde schon, so ein Jahr ist dann auch mal eine Zeit, wo man mal so ein bisschen draufschauen kann. Was ist so das Hervorstechende, was dir da so, wenn du auf das Jahr des Aikins in Mannheim schaust, einfällt, auffällt? Ja, einfach das, was raussticht.
Was raussticht, ist für mich, wie er das Team zusammenstellt, beziehungsweise wie sehr er die Bedeutung Familie, die Bedeutung Zusammenhalt in den Vordergrund stellt. Das wird immer wieder klar kommuniziert, sowohl, dass du Spieler haben möchtest, die dieser Identität entsprechen, dass da keine Red Flag, wie es wir jungen Leute heutzutage sagen, da dabei ist, also kein Punkt, der dagegen spricht einfach, der ein No-Go ist. Darauf wird geachtet. Es wird wahrscheinlich nicht immer hundertprozentig funktionieren, aber es gab auch Veranstaltungen, von denen ich weiß, wo dann nicht nur die Mannschaft miteinander einen Abend verbracht hat, sondern da war auch die Geschäftsführung dabei, da war Ticketing dabei, Merchandise war dabei. Also dass ich da auch alle Leute in der Organisation quasi kennenlernen und respektieren. Und dieser Zusammenhalt ist das, was ich jetzt am meisten von Dallas Aikins hervornehmen würde. Und natürlich dann dadurch, dass er in Doppelfunktion ist. Ich bin kein Fan davon. Ich glaube, viele sind kein Fan davon, von so einer Doppelfunktion. Man muss aber sagen, Dallas Aikins hat da bisher einen sehr, sehr soliden, sehr, sehr guten Job gemacht. Er arbeitet sehr viel. Er ist wirklich ein Arbeitstier, er ist arbeitswütig. Hat auch gesagt, er kann das haben wir schon öfters angesprochen, kann das nur machen, weil seine Familie nicht mit nach Deutschland gekommen ist. Wäre der Familie hier in Deutschland dabei, dann könnte er nicht diese Doppelfunktion übernehmen, weil einfach Personen auf ihn warten abends und auch natürlich auch auf ihn verlassen. Es ist jetzt ein bisschen einfacher dadurch, dass keiner da ist und die Zeit nutzt er einfach, um halt viel zu arbeiten. Das sind so die Arbeitswürdigkeit und dieser Fokus auf Zusammenhalt. Das sind so die zwei Punkte, die ich hervorheben würde. Wenn du mich jetzt nach dem Highlight-Spiel fragen würdest, ja, da müsste schon...
Habe ich noch gar nicht.
...meine grauen Zellen anstrengen, tatsächlich. Da fällt mir jetzt nicht so viel ein.
Ja, ich würde auch tatsächlich was abseits des Eises erstmal rausstellen und dann können wir ja auch noch über das auf dem Eis dann nach und nach reden. Aber für mich ist tatsächlich gar nicht das Hervorstechende in Bezug, also sozusagen von Aikins kommt, sondern es gab lang keine Organisation auf dem Niveau mehr, also mit dem Anspruch, muss man so zu formulieren, die sich so in die Hand und die Abhängigkeit einer einzelnen Person gegeben hat. Also ich finde, dass jetzt kann man sagen, doch haben die Adler bei Pavel groß gemacht, aber da gab es ja schon noch, zumindest mit Alavara, jemanden eben dran, der sich um Aufbau von Strukturen an anderer Stelle und so weiter gekümmert hat. Und momentan trinkt er zum einen wenig nach außen. Also die ist für mich schon so die Frage, bauen die da auch Strukturen drumherum noch auf? Baut Aikins da weitere Strukturen auf, was das Thema Scouting angeht und so weiter? Oder laufen da die Fäden über die bisherigen Leute zusammen und landen dann bei ihm? Aber dass eine Organisation auch sagt, wenn du erst uns im Juni sagst, du kommst nächstes Jahr wieder, ist es auch für uns okay. Also wir müssen ja nochmal an diesen Ablauf erinnern, der ja war Saisonende. Ich weiß noch nicht, ob ich wiederkomme und die Organisation sagt vollkommen okay, organisier du deinen Nachfolger für den Fall, dass du nicht kommst, was ich immer noch eine schwierige Situation finde, um es mal so zu formulieren. Oder für eine Organisation, die diesen Anspruch hat, eine Top-Organisation Europas zu sein, wie die Adler ja selbst von sich sagen. Zumindest mal gewöhnungsbedürftig, nennen wir es doch mal so. Das ist so das auf der einen Ebene, was bleibt. Auf der anderen Ebene ist schon das, was du rausgestellt hast, dieser Zusammenhalt. Mir hat er am Freitag ins Mikro gesagt, er liebt seine Spieler wie seine Söhne. Und wenn du mit Spielern redest, dann muss der Umgang so sein, dass das dem entspricht. Also, du hörst ja immer wieder diese dieselben Sätze in Bezug auf, wie dankbar er ist für das, was die Fans hier bieten, was die Fans ihm geben und dass sie, ja, dass die Organisation ihnen etwas bedeutet, also wirklich bedeutet und sie nicht nur hingehen und Spiel gucken und dann wieder heimgehen und dann ist es vorbei, sondern dass da viel, viel mehr ist. Und wie sehr er das lebt, auch diesen Zusammenhalt lebt, was Team angeht und Umgang, hörst du ja von Spielern immer wieder, aber auch die Organisation, also dieses Fanforum, was da war, dass sich da ein Trainer hinstellt und ernsthaft mit Fans diskutiert zum Thema Taktik und zum Thema Spielaufbau mit Fans in so einem Raum, wo es so 250, 300 Leute sind. Also ich weiß nicht, wie viele seiner Vorgänger das gemacht hätten. Ich habe mir da mal versucht, Pavel vorzustellen. Das wollte mir nicht so ganz gelingen. Das ist schon deutlich auf der Habenseite. Also dieser Umgang, dieses All-In-Gehen mit der Organisation, dieses Eins-Werden, das wird jeder sagen, irgendwie, er liebt das, was er tut und liebt, wo er ist. Aber das ist schon nochmal so eine besondere Verbindung, die da geschaffen wurde.
Wobei man aber auch hatte man auch so jetzt noch nicht. Ich bin jetzt natürlich auch schon ein paar Jahre dabei. Ich könnte mich nicht daran erinnern, dass ein Coach das jetzt so in der Art und Weise vorgelebt hat oder gelebt hat, wie jetzt Dallas Eakins. Das muss man auch mal sagen. Klar, besondere Situation. Wie gesagt, er ist alleine hier. Ne? Kann man das vielleicht auch noch mal ein bisschen anders ausleben, aber finde ich schon, dass man das auch mal sagen müsste, dass es ja, diese Art und Weise es nicht gibt. Und du hast gesagt, die Spieler sagen, das heben das auch hervor. Wir haben ja am Freitag nach dem Spiel gegen Augsburg auch kurz noch mit Tom Kühnhackl gesprochen und auch ihm die Frage ja gestellt, was den Trainer denn ausmacht. Und da kam auch als erstes der Umgang mit den Spielern, also sowohl der Umgang mit der Mannschaft, aber auch mit jedem einzelnen Spieler, was er sagt und wann er es sagt und dass er die Mannschaft schon kitzeln kann quasi. Gewesen weisen. Klar, mir ist es manchmal auch ein bisschen zu viel, wie soll ich sagen, ein bisschen drüber einfach. Ich hätte gesagt, ein bisschen soft ist es aber falsch, ein bisschen zu drüber, ein bisschen zu schön gewaschen, aber es ist vielleicht auch einfach die Art und Weise von ihm.
Ich habe die Tage das gehört, dass Magenta-Reporter das irgendwo bei einem Spiel oder irgendjemand hat das gesagt, von wegen, er würde ja auch seine Spieler und so. Und ich hab dann vorm Fernseher gesessen und gedacht, ja, also jetzt mal sehr offen gesprochen, wir sind ja unter uns, hört ja keiner. Ja, wenn du das einmal hörst in der Saison oder zweimal, ist das okay, aber wenn du das 26 bis 40 Mal hörst in der Saison, denkst du irgendwann, bitte, bitte einfach mal was Neues. Aber dann kommst du immer wieder an so Punkte. Also klar, für uns ist es manchmal dann schwierig im Sinne von, du sitzt dann bei der Pressekonferenz davor und es gibt eigentlich keinen Trainer, wo du, okay, Pavel war vielleicht der Einzige in den letzten Jahren, wo du dir die Pressekonferenz nicht selbst halten konntest. Also bei Bill Stewart war es ja, egal, müssen wir jetzt nicht ausführen, aber du kannst bei vielen Coaches die Pressekonferenzen selbst halten. Und dann dieser Moment wieder am Freitag, wo du ihn drauf ansprichst und direkt merkst, er meint es wirklich, was er sagt. Also er hat mir auch nochmal zurückgegeben, weil die Frage, ob er reflektiert hat, vielleicht nochmal die Antwort hier reinzugeben. Das ist nicht, wie er denkt und wie er arbeitet und wie er jeden Tag aufsteht und zur Arbeit kommt. Das ist nicht das, was ihn interessiert, sondern ihn interessiert einfach nur diese Day-to-Day-Mentality, also Everyday, wie kriege ich das Team besser und wie kriege ich die Organisation besser und so ein Jubiläum von einem Jahr spielt dann keine Rolle an der Stelle. Aber dann lass uns doch mal schauen, weil Team kitzeln und da mehr rausholen, finde ich schon spannend. Was man ja auch nochmal sagen muss, das würde ich gerne noch ergänzen, bei allem, was wir jetzt gesagt haben, so in die Organisation hinein und so weiter, es ist ja keiner, wie soll ich sagen, der sich jetzt, ist jetzt kein, also Volksnähe ist anders, sagen wir es mal so.
Ja.
Also da ist schon immer diese Form von klarer Distanz, klarer Rolle. Manchmal hast du auch das Gefühl, dass er denkt so, hey, ich habe NHL gecoacht und was hast du? Aber das ist vom Verhältnis her sehr, sehr okay. Da ist nicht so diese klassische diese klassische Volksnähe, wo er sich jetzt neben drei Leute setzt und dann Bier für die Runde bestellt und selbst mittrinkt. Das ist nicht seine Art. Aber lass uns über das Thema Kitzeln reden, weil du hast gesagt, Highlightspiel beim Eishockey fällt dir schwer. Ich tue mir auch nach dem Jahr immer noch nicht so ganz leicht damit, die Arbeit als Coach so richtig zu bewerten zu können, weil mir immer noch nicht klar ist, beziehungsweise ich immer noch nicht so richtig erkennen sehe, dass da so brutale Fortschritte sind und dass die Adler jetzt entsprechend des Teams, das sie gebaut haben, weil man muss ja auch sagen, die Organisation hat sich in die Hand von der Person gegeben, habe ich vorhin gesagt. Das heißt aber auch, die Organisation hat eine Menge Geld in die Hand genommen, um das zu ermöglichen, was da jetzt da ist. Also mit dem Drumherum, da kommen wir ja bestimmt nochmal zu, aber auch mit dem Blick auf den Kader und wir kommen ja später auch noch zu Spielern, die eventuell nächstes Jahr in Mannheim aufschlagen könnten. Da ist eine Menge Geld in die Hand genommen worden und für das, was nun da ist, tue ich mir schwer damit, wie soll ich sagen, da Begeisterung in mir zu entfachen für das, was ich da an Arbeit als Coach bisher sehe.
Ja, sehe ich auch so. Ist natürlich schwer, eine Saison jetzt irgendwie zu bewerten, die 17 Spiele angedauert hat.
Wir bewerten dieses Jahr. Ja. Also wir bewerten jetzt nicht, wenn sie am Ende Meister werden und Playoffs alle drei Serien 4-0 gewinnen, reden wir ganz anders, ganz klar. Wir können ja nur bewerten, was wir bis jetzt sehen.
Genau. Und natürlich ist es keine Begeisterung. Vergangene Saison würde ich gar nicht nehmen in die Bewertung mit rein. Das ist immer schwer. Hätte man sich vielleicht auch mehr erhofft. Dann triffst du halt im Viertelfinale auf Berlin. Und Berlin war in dieser Saison bekanntermaßen nicht zu schlagen. Ist auch jetzt das Maß aller Dinge. Und jetzt bist du so mit so in der ersten Verfolgergruppe von Berlin. Es wird viel davon gesprochen, dass immer noch, dass du im Wandel bist, dass du Learning hast, dass du im Aufbau bist. Das ist sicherlich irgendwo richtig. Ist in Mannheim immer schwer zu verkaufen, finde ich, weil Mannheim halt auch immer diesen Anspruch hat. Wenn man sich mal die Titelsammlung anguckt in den letzten Jahren, fragt man sich, woher dieser Anspruch kommt. Aber du hast immer diesen Anspruch, irgendwie Nummer 1 zu sein oder zumindest.
Zweimal Meister in den letzten 10 Jahren,
ist korrekt. Da vorne halt, zu dirigieren, welche Musik gespielt wird in der Liga. Ist halt jetzt nicht der Fall, aber du bist, wenn man so in die Statistiken reinschaut, relativ stabil. Natürlich ist Aufwand und Ertrag jetzt nicht das. Aber Dallas Eggens hat für 3 Jahre unterschrieben. Es sind jetzt 17 Spiele in der DEL gespielt. Du bist auf Platz 4, hättest jetzt am Sonntag gegen Ingolstadt theoretisch an Ingolstadt vorbeiziehen können. Hast du jetzt nicht geschafft. Aber jetzt so, du bist halt in dieser Verfolgergruppe von den Eisbären halt damit dabei. Natürlich sind die direkt hinter dir stehen, also 5, 6, 7, 8, auch nur, könnte ich auch jederzeit an einem Spieltag überholen. Wenn es blöd läuft, aus Mannheimer Sicht. Wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, Höhepunkte fallen mir schwer rein sportlich. So eine Entwicklung, hier und da teilweise, klar. Aber es ist eine Mühle, die langsam malt. Und dann, wird man schauen, Richtung Playoffs. Und in den Playoffs dann halt natürlich.
Ja, Pre-Playoffs sollten es dieses Jahr nicht wieder sein. Also müssen wir ja auch nochmal erwähnen, letztes Jahr Viertelfinale, du bist über die Pre-Playoffs da reingekommen und hast dann in Köln ausgespielt. Wer da welchen Platz einnimmt am Ende.
Wichtig ist es einfach in Mannheim, dann darfst du gerne deine Gedanken weiterführen, dass du halt was aufbaust, dass du was entwickelst. Und es kann natürlich passieren, das ist ungewohnt für viele, aber das Ergebnis wird das gleiche sein wie viele Jahre vorher, wenn da dann kein Titel rausspringt. Ich glaube, das ist mal, dass du so eine Konstanz reinbekommst einfach, was halt jetzt auch Berlin schon seit Jahren hat. Aber natürlich brauchst du da sportlichen Erfolg früher oder später, aber ob das gleich in der ersten Saison der Fall sein wird, das muss man jetzt mal sehen. Aber klar ist natürlich auch, dass du dir nicht zu lange Zeit lassen darfst dafür.
Ja, das ist ja so ein bisschen, für mich ist so momentan schon wieder, Ich kann dieses Wort nicht mehr hören, diese Stadt am Bodensee. Konstanz, du bist hier immer wieder, also, wie soll ich sagen, nach Freitag, nach dem Spiel gegen, ja, es war Augsburg. Aber du bist 60 Minuten Tempo gegangen, du hast nach dem 5-2 nicht aufgehört. Du hast einfach weitergemacht, du bist ein hohes Tempo gegangen und musst eigentlich eine Brust haben, die nach der Pause so breit ist, wie sie nur sein kann, und gehst dann am Sonntag in Ingolstadt das erste Drittel wieder aufs Eis, dass du denkst, sitzen sie noch im Bus, die am Freitag da waren, oder, also, wie soll ich sagen, dieses Gefälle teilweise ist für mich so schwer erklärbar. Auch Derby-Auftritt gegen Frankfurt brauchen wir jetzt nicht groß drüber reden. Aber dann das Spiel in München hinterher, wo du dann irgendwann, glaube ich, habe auf Konferenz umgeschaltet, weil es ja nicht mehr anzusehen war, auch von dem, was du da gesehen hast. Und dann hast du wieder Spiele drin. Es gibt nicht viele Mannschaften, die in Bremerhaven gewonnen haben dieses Jahr. Es gibt nicht viele Mannschaften, die in Straubing 6-2 mitnehmen. Das Spiel in Berlin war richtig, richtig gut über weite Strecken. Ich tue mir, also, und das habe ich schon letztes Jahr gehabt unter Akins. Ich tue mir schwer damit, ein Gefühl für diese Mannschaft zu kriegen. Und das ist sowas, was mich nicht wahnsinnig macht, aber so diese Nummer, jetzt geht das Spiel los und du hast so ungefähr ein Gefühl, wo es hinlaufen kann. Also die Mannschaft hat so ein gewisses Level, darunter fällt sie nicht und dann ist nach oben viel Platz und je nachdem, wie viel sie da aufruft. Aber das habe ich in dieser ganzen Zeit nie entwickeln können. Das hat mir irgendwie immer gefehlt, so eine Verlässlichkeit, also so eine, wie soll ich es denn sagen, so eine gewisse solide Basis, die du einfach hast und unter die du nicht runterfällst, sondern es kann dir immer wieder passieren, dass du unter diese Basis drunter rutschst. Dann machst du in Ingolstadt, wir brauchen nicht drüber reden, wie stark die Adler im letzten Drittel aufgetreten sind. Doch müssen wir nochmal drüber reden, an einer anderen Stelle. Also, wie soll ich sagen, dass die Mannschaft das kann und dass die Mannschaft Qualität hat und dass die Mannschaft die Qualität darauf aufs Eis bringen kann, das sehen wir alle. Aber vielleicht sollte man dann irgendwann mal, ja, regelmäßig und zwar stetig, einfach stetig das aufs Eis bringen, und da erwarte ich keine Wunderdinge. Mir geht es nicht darum, dass die 5-1 in Ingolstadt gewinnen oder irgendwas, aber so ein Grundlevel und den vermisse ich einfach weiterhin. Also das sozusagen so dieses Grundvertrauen, das du hast in ein Team. Du machst die Glotze an oder gehst in die Halle und siehst das Spiel und du weißt, ja, das ist das Mindeste, was kommen wird. Und das habe ich nicht. Das habe ich in diesem ganzen Jahr nie bekommen. Außer in Playoffs.
Ja, bin ich bei dir. Also es überrascht mich auch, jetzt gerade Ingolstadt, das erste Drittel, nach dem, was du auch alles beschrieben hast, und auch in München, aber sowohl in München als auch in Ingolstadt, ne, gehst du dann in die Verlängerung bzw. ins Penaltyschießen, nimmst also noch was mit, zeigst also auch innerhalb dieses Spiels, dass du es eigentlich anders kannst. Und vielleicht auch hinten raus, wenn du gerade sagst, komm, skaten hart, können hohes Tempo gehen, dass du auch hinten raus diese Kraft einfach noch hast. Im Vergleich vielleicht zu anderen Teams, ja. Berlin jetzt vielleicht mal ausgenommen, die du dann nochmal im dritten Drittel richtig bespielen kannst und dagegen halten kannst oder vielleicht sogar auch ab und zu dominieren kannst. Also das ist auch alles sichtbar, aber da bin ich ganz bei dir. Die Adler schaffen es nicht, zwei Spiele auf dem gleichen Level hintereinander zu absolvieren, und sie schaffen es auch nicht eigentlich 60 Minuten ihr Spiel durchzuziehen. Du hast Augsburg angesprochen von Freitag, als man dann nach dem sehr schnellen wie unnötigen, meiner Meinung nach, Anschlusstreffer von Augsburg dann die Antwort gegeben hat mit dem 4-2, da dann nicht aufgegeben hat, im Gegensatz zu Augsburg, da war dann die Gegenwehr tatsächlich gebrochen, aber Mannheim immer weitergemacht hat und dann auch noch das fünfte und das sechste nachgelegt hat. Das war auch sowas, wo du denkst, ah, jetzt vielleicht diesen Ding und dann kommt halt so ein erstes Drittel wie in Ingolstadt. Apropos erstes Drittel allgemein, großes Problem bei den Adlern ist auch ihr schlechtestes, wenn man es jetzt rein statistisch betrachtet, auch an Toren gemessen. Adler haben da in der Differenz minus 2, ich glaube 15 Tore geschossen, 17 Gegentore bekommen im ersten Drittel. Lässt sich jetzt auch, wenn wir die vergangenen Spiele mal anschauen, ganz gut nachvollziehen. Du liegst in Ingolstadt 0-2 zurück, du gehst gegen Augsburg, die zwei gefährliche, also die diesen Alleingang haben, den TJ Terrellian da natürlich auch klasse abschließen in den Winkel, gehst aber trotzdem trotz Dominanz und guter Chance mit einem 1-1 raus. In München liegst du hinten nach dem ersten Drittel, in Iserlohn liegst du hinten nach dem ersten Drittel, im Derby von dir angesprochen, gegen Frankfurt auch. In Wolfsburg steht es dann, glaube ich, 1-1 nach dem ersten Drittel. Also dieses erste Drittel, dieses ins Spiel reinkommen, ist absolut eine Schwäche. Ich wollte gerade sagen, ist keine Stärke, aber man müsste es schon ein bisschen deutlicher formulieren, ist absolut eine Schwäche von den Adlern in dieser Saison. Und allgemein, darauf baut es ja auf, diese fehlende, ja, dieses fehlende Level, was du einfach erwarten kannst, was sie nicht durchziehen können über 60 Minuten und erst recht nicht halt in den ersten 20 Minuten. Ganz, ganz selten.
Ja, und was da so auf, also wie soll ich sagen, für mich war es so, Freitag, du kommst aus Deutschland, keine Pause, hast es eine Woche frei, hast dann die Woche trainiert, kommst dann in diesem Freitagsspiel, zeigst ein sehr überzeugendes Freitagsspiel, also will nichts davon nehmen. Dann denkst du, ja, jetzt ist da mal der Schalter, irgendwann ist da mal der Schalter umgelegt, weißt du, so nach dem Motto, jetzt ist, und dann diese erste Szene und dann, ja, ausgerechnet auch noch der das Tor macht und so, da kam ja wieder einiges zusammen. Das ist einfach, ja, wo du weiterhin einfach Fragezeichen hast. Und was der Wunsch ist, einfach keine Fragezeichen mehr zu haben an der Stelle. Und natürlich, sie sind im Prozess, was man auch rausstellen muss. Wir haben es jetzt beide so ein bisschen schön umschrieben, dass sie im Schluss noch gehen können. Die Adler sind dieses Jahr, bin ich mir sehr, sehr sicher, mit das fitteste Team der Liga. Also Augsburg hatte am Freitag nach 40 Minuten war der Tank leer, die konnten es nicht mehr mitgehen. Also es wird ja mal rausgestellt, wir arbeiten jetzt mehr mit Hoffenheim zusammen und so, da passiert, das ist aber gar nicht so wild eigentlich. Also Sportwissenschaftler und so, sie arbeiten eben mit den Sportwissenschaftlern von Hoffenheim mehr zusammen. Das ist so das, was der Hintergrund ist. Aber die Adler sind dieses Jahr auf dem Fitnesslevel, auf dem sie letztes Jahr nicht waren zu Beginn der Saison. Das kann man sagen. Man kann auch ganz klar sagen, sie sind mit das fitteste Team der Liga. Das hast du auch am Sonntag in Ingolstadt gesehen. Sie haben natürlich auch eine tiefe Qualität über vier Reihen, aber sie können ein Tempo gehen wie wenige andere über 60 Minuten. Und ich glaube, das kann ein Faktor werden am Ende der Saison.
Absolut. Und es lässt sich natürlich auch an den Verletzten, also an der Anzahl der Verletzten ablesen, ein bisschen, wenn du da an die vergangene Spielzeiten zurückdenkst, wie viele dir einfach gefehlt haben, jetzt auch schon im November, teilweise zweistellig die Anzahl an Spieler. Das ist auch ein Punkt, A, der Fitness, B, natürlich auch hier und da ein bisschen Glück, ich meine, eine Gehirnerschütterung oder wenn der Arm bricht, dann bricht er halt. Ne? Also jetzt mal ganz salopp gesagt, da kannst du noch so trainiert sein. Es gibt einfach dumme Situationen auf dem Eis, die halt zu Verletzungen führen, die du mit Austrainiertheit oder guter Fitnesszustand nicht gegensteuern kannst. Aber da lässt sich Stand jetzt, das liest sich ja auch sehr positiv. Und weil du jetzt die vier Reihen angesprochen hast, die ausgeglichen, das ist ja auch jetzt erstmal, und das ist auch schon seit Anfang der Saison ein Punkt, das ist eigentlich schon seit den Vorbereitungsspielen der Punkt, dass du ausgeglichen im Scoring bist. Du hast 9 Spieler, die mindestens 10 Punkte haben.
Ich merke, wir haben auf die gleichen Statistiken heute nochmal geschaut, ja.
Das hat das hat Berlin natürlich, mit ein bisschen höheren Statistikwerten dann noch, nicht viel höher, aber ein bisschen höher. Ich glaube, Bremerhaven ist bei, auch bei 9. Ich glaube, Ingolstadt ist bei 8 Spielern, also du hast die Top 4, die da 10 Punkte oder mehr haben. Köln zum Beispiel als direkter Verfolger von den Adlern, die haben da nur 7 oder 6, wenn ich da richtig nochmal drauf geguckt habe. Ich habe es jetzt gerade nicht offen. Die zweistellig punkten. Also es ist schon eine Ausgeglichenheit. Vor allem hast du ganz, ganz selten Spieler, die doppelt treffen in einem Spiel. Du hattest mal den Viererpack von Bennett. Aber das sind absolute Ausnahmen. Kann natürlich positiv sein, wenn du weniger ausrechenbar bist. Das ist vielleicht in den Playoffs noch viel wichtiger als in der Regular Season. Es wird dir natürlich aber auch direkt als Vorwurf genommen, wenn du keinen Spieler hast, wo du weißt, okay, ja, der macht dir jetzt noch einen oder so. Ne? Also so den richtigen Torjäger hast du jetzt nicht in deinen Reihen. Auf der anderen Seite, um da jetzt nochmal die Ausgeglichenheit hervorzuheben, der Torschütze, der Torjäger der Liga, Fontaine von Berlin, der hat 10 Treffer. Mannheim hast du dann Bennett mit 7 und Esposito, Kühnhackl und Blachter dahinter mit 6 Toren. Und dann auch nochmal, was auch auffällt, Fischbuch hat 5, aber ich wollte eher darauf hinaus, dass Jocki Packer oder John Gilmore auch 5 Tore haben. Und das meine ich, was auffällt, weil unter den 9 Scorern, die mindestens 10 Scorer-Punkte haben, sind einfach auch 4 Verteidiger. Mit Gilmore, mit Gawanke, mit Jocki Packer und mit Nick Cicek. Also es sind auch mehr die Verteidiger, die einfach scoren. Und jetzt, um da vielleicht kurz den Übergang zu machen, zumindest einen Abstecher, hast du mit Zach Leslie natürlich auch nochmal einen Verteidiger geholt. Ich konnte mit ihm kurz sprechen am vergangenen Donnerstag, der auch eher sagt, er ist einer, der ein Verteidiger, der den Puck gut bewegen kann, der schlittschuhläuferisch ganz gut ist und der halt vor allem offensive Fähigkeiten hat. Also im besten Fall setzt er diese offensiven Fähigkeiten natürlich ein und du hast nochmal mehr Power von der blauen Linie, mehr Schusskraft.
Ja, ich muss deshalb so lachen, weil ich gesagt habe, wir haben auf dieselben Statistiken geschaut, weil das für mich ein ganz zentraler Punkt ist, also positiv. Mhm. Scoring-Tiefe im Kader ist gar kein Vergleich mehr. Stefan Leubel, Saisontore 0, da könnte mal was kommen. Aber ja, diese Breite, wir saßen, glaube ich, letztes Jahr hier, haben nach der Rückkehr von Matthias Blachter drüber gesprochen, dass er immer noch der Topscorer der Adler ist und weit hinten dran einfach nichts passiert. Also sozusagen, da kommt noch ein, zwei, dann waren riesen Lücken da. Und du hast, das ist dieses Jahr ein riesen Unterschied, dass du einfach eine ganz andere Tiefe hast. Wir haben letztes Jahr über Verteidiger gesprochen, wo viel zu wenig kam. Auch das hat sich so deutlich gebessert. Das ist sehr, sehr auffällig. Und diese Verteilung im Kader und diese Tiefe im Kader. Und Matthias Blachter ist der Topscorer der Adler weiterhin. Über die Bedeutung müssen wir nicht reden, aber diese vollkommene Abhängigkeit, die du hattest in den letzten 2, 3 Jahren, also 2 Jahre auf jeden Fall, wo er einfach der Scorer bei den Adlern war und dann war hinter ihm war da viel Platz auf der Skala. Das ist sehr, sehr auffällig und sehr, sehr positiv. Zum Thema Defensive und defensive Nachverpflichtung. Mich hat es überrascht, dass sie mit Leslie Lehmann geholt haben, der eher offensiv denkt. Es hieß ja immer, sie suchen einen Torjäger. Da kommen wir dann auch gleich noch zu. Weil ich finde, wenn ich sozusagen unterscheidet zwischen Defensive, Offensive. Jetzt sagt mir ein Coach natürlich, fängt vorne an und gute Offensive fängt hinten an. Dann ist mein Thema schon, dass mir häufig eher die Defensive Sorgen macht im Sinne von Stabilität. Defensiver Zugriff ist doch meine Überschrift, wenn ich momentan noch den Punkt raussuchen müsste, wo ich ganz viele Fragenzeichen habe. Also Zugriff im eigenen Drittel ist auch Stellungsfehler, die du da siehst, hatten wir Freitag wieder bei den Gegentoren, Sonntag Orientierungslosigkeit. um jetzt mal die zwei aktuellen Spiele rauszunehmen, dann sind das für mich schon die großen Themen. Und wenn ich sehe, dass man auch im Powerplay teilweise mit zwei Verteidigern spielt, dann zeigt mir das, dass man in der Offensive eigentlich genug Power hat da vorne aktuell. Weil man ja sozusagen mit drei Verteidigern im Powerplay zurzeit agiert, wenn man die beiden Formationen zusammennimmt. Und mich überrascht nicht, dass sie in der Defensive was tun. Wobei Akins ja auch sagt, Leslie muss sich seine Position erst verdienen. Also er muss besser sein, als die da sind, damit er spielt. Was ich spannend finde bei einem Spieler, der jetzt ein halbes Jahr oder der jetzt sozusagen seit Saisonbeginn ohne Vertrag war. Weil, soll ich sagen, sie müssen ja was in ihm sehen. Aber auf der anderen Seite wird es ja einen Grund haben, warum er keinen Vertrag mehr bekommen hat und bis jetzt keinen hatte. Und man offensiv wirklich gut ausgestattet ist defensiv und man aus meiner Sicht da eher andere Themen hat als einen Mangel an Offensivkraft hinten.
Ja, es ist verwunderlich, da gebe ich dir vollkommen recht. Was ich noch interessant fand, war, dass Akins erwähnt hat, dass Leslie flexibel wohl wäre. Sprich, wenn jemand im Powerplay ausfällt, könnte Leslie diese Rolle übernehmen. Also jetzt von den Verteidigern natürlich. Wenn aber auch ein Spielertyp wie Kelple oder Fowler ausfallen würde, könnte er auch diese Position übernehmen. Ich kann zu Zach Leslie wenig sagen. Hat jetzt natürlich nicht die Statur eines Stay-at-Homers. Die klassische Statur. Mhm. Er ist jetzt aber auch über 1,80 groß, bringt ein bisschen Gewicht mit. Ist jetzt aber, ja, wie gesagt, nicht der Tobi Fowler vom Körper her. Kann aber natürlich sein, dass er das spielen kann. Das wird sich zeigen, das finde ich sehr interessant, ob das so ist, weil ich bin auch bei dir. Ich hätte jetzt, wenn man einen Verteidiger holt, ich kann das verstehen. Akins hat es auch damit argumentiert, dass er Tiefe haben möchte, weil ein 8-Verteidiger einfach zu dünn war auf lange Zeit, wenn sich da mal jemand verletzt. Du hattest in der vergangenen Saison sogar eine Spielzeit, wo sich gar kein Verteidiger verletzt hat. Sowas erlebt man auch nicht häufig. Jetzt hat sich ja schon vor der Deutschland-Cup-Pause Vorlama zumindest kurz verletzt. Gott sei Dank nur kurz natürlich, auch aus Tobis Sicht. Aber wenn er diese Rolle spielen kann, okay, dann ergibt es natürlich Doppelsinn. Wird interessant zu sehen sein, aber
es bleibt spannend, zumal ich mir auch nicht sicher bin, wer wäre denn der dritte U23-Feldspieler neben Yannick Broske und Maximilian Heim, wenn du sagst, du kannst auf Fabrizio Pilou verzichten?
Im Sturm, ne?
Würdest Sturm, du dann, ja, du musst ja offensiv, weil Paul Meyer wäre es dann ja nicht.
Ja, dafür muss halt ein anderer Stürmer auch erstmal nochmal sitzen, ne? Das zum einen. Oder ja, klar, weil du sagst, du nimmst Pilou raus und dann Leslie rein, dann hättest du 7 Verteidiger, ja.
Dann musst du im Sturm jemanden sitzen lassen.
Müsste jemand sitzen lassen. A, das und B, um deine Frage zu beantworten, das ist in meinen Augen Dustin Wilhöft von den Adler Mannheim. Von den Adler Mannheim, genau. Ja. Von den jungen Adler Mannheim. Der ist auch schon lizenziert. Ist das Stürmertalent im 2007er Jahrgang, also aktuelle U18-Nationalmannschaft. Führt auch die DNL an. Ist einer, der regelmäßig mittrainiert bei den Adlern. Ist relativ klein. Hat jetzt ein bisschen Gewicht draufgelegt im Sommer, ist unglaublich schnell, hat einen brutalen Antritt, kann Spielzüge kreieren. Also ein sehr, sehr interessanter junger Spieler einfach. Wie gesagt, der ist auch schon lizenziert für die Adler. Also wenn da mal was sein sollte, kann ja auch mal passieren, was man natürlich nicht hoffen, dass Heim oder Broske krank sind oder sich verletzen, dann würde Dustin Wilhöft diesen Platz füllen. Und das wäre dann auch der Fall, wenn man jetzt einen Fabrizio Pilou sitzen würde.
Ja, mir geht's nur darum, wie sowas aussehen könnte. Also ich möchte nicht wieder
Was man dazu auch sagen muss, dass den Wilhöft ist ja auch jetzt kein Spieler für die vierte Reihe. Also, ne, also von wegen aufs Eis kann er natürlich machen, ist dann aber brutal verschenkt, weil aufs Eis gehen, punktiv hinterher oder dann wieder zum Wechseln fahren.
Ja.
Das ist, ich glaube, so spielen die Adler an für sich ja auch nicht mit den Jungen. Ich finde es gut, dass er da, dass Aikens davon weggekommen ist.
Er mischt also ja durch, muss man
Roscoe
ja sagen.
Und Heim auch zu trennen. Ich glaube, das tut den beiden gut, es tut der Mannschaft auch gut. Und ja, wie gesagt, das sind Wilhelm dann auch eher in der spielstarken Reihe, schnellen Reihe gut aufgehoben.
Okay. Ich habe dir zwei Fragen mal wieder mitgebracht. Kennst du das Spiel, ja? Und meine erste wäre, wer ist der beste Adlerspieler, Punkte pro Spiel?
Jetzt in dieser Saison, ne, oder?
In dieser Saison, ja.
Oder meinst du jetzt in der Geschichte?
Nein, in dieser Saison, in der Geschichte, um Gottes Willen, ne.
Punkte pro Spiel. Ja. Ach so, warte mal, Sam Soramis hat
ja,
ein Spiel und einen Punkt, oder was? Ich habe kurz noch überlegt, weil wir hatten es am Freitag ja, ja auch davon, ne?
Dass genau, ja.
Eine Spiel gegen,
ein Spiel, ein
gegen
Punkt,
Augsburg
ja,
war.
Auch ein Punkt, ein Spiel.
Am 4. Oktober, ja, stimmt. Ein Punkt pro Spiel, ja.
Und noch eine zweite Frage, und da könnt ihr auch da draußen mitdenken, und zwar ist die jetzt ligenweit. Der Spieler mit dem besten Schussverhältnis auf dem Eis, Schuss, also On-Eis-Schussstatistiken 5 gegen 5, Spieler mit dem besten Verhältnis.
5.
Das ist ein Mannheimer, so viel sagt.
Ah, okay, ich wollte gerade sagen, kannst du mir noch ein Team nennen, weil das ist jetzt.
Okay. Ich gebe dir noch ein Team.
Ja. Bei.
Ich kann dir auch noch das Verhältnis geben, was sein.
Okay.
Was die Prozente angeht. Das Schussverhältnis liegt bei 69% für.
Okay, und es ist, keine Ahnung, ist ein Stürmer, Verteidiger? Oder das, ist es zu, oder ist es zu viel?
Da machen wir jetzt zu viel.
Boah, 69% Schuss bei 5 gegen 5.
Moment, nee.
Ja, aber das muss
Anteil
ja, aber
der Schüsse ja des Teams mit Spieler auf dem Eis im 5 gegen 5 sind, was sogar bei 70,6%. Die ungeblockten Schüsse sind bei 69. Entschuldigung.
Okay, aber ja. Ich gehe jetzt mal in dieselbe Richtung. Das wird jetzt keiner sein, der viel spielt.
Yay!
Wahrscheinlich. Okay, aber dann. Soramis oder Uber, hätte ich jetzt gesagt. Boah, Soramis weiß gar nicht, ob der.
Guter Mann, der Herr heute, guter Mann.
Uber. Ob der überhaupt einen Schuss abgegeben hat, aber.
Uber ist der beste Spieler,
okay.
5 versus 5, Uber. Schussverhältnis auf dem Eis, mit 24 Schüssen für und 10 gegen.
Okay.
Also insofern, eigentlich, ja, und den hat man ja gerade gar nicht mehr auf dem Schirm. Also das ist ja aktuell, ich glaube, aktuell stehen die vier Reihen auch so, wie sie da stehen, wenn sich nichts tut an Verletzungen.
Ja, und das ist ja dann das Interessante. Nimmst du noch einen Torjäger unter Vertrag?
Ja. Weil dann wäre die Frage, wer geht raus?
Mhm.
Oder also, was machst du da? Also du hattest ja mal die Frage gestellt nach einem Neuzugang. Und da kam ja mal wieder so die klare Ansage, da musst du 100% passen, ne?
Ja, genau. Also das hat Dallas Aikens jetzt nochmal auch an der vergangenen Woche in Bezug auf Leslie dann einfach gesagt. Er hat gesagt, er hat natürlich Leslie hat mit sehr vielen immer, also er beleuchtet die Spieler seiner Aussage nach sehr genau. Er hat von allen Flanken, wie er es ausgedrückt hat, er hat mit Spielern, mit ehemaligen Mitspielern von Leslie gesprochen und da auch nicht nur mit einem, sondern auch mit 4, 5. Er hat mit ehemaligen Trainern gesprochen, die Leslie trainiert haben und auch mit ehemaligen Teambesitzern, in dem Leslie gespielt hat, wohl auch mit denen gesprochen und das habe ich ja vorhin schon anklingen lassen. Er legt ja sehr großen Wert drauf, dass das charakterlich einfach passt und wenn es da halt einen Punkt gibt, der nicht mit der Identität übereinstimmt, sprich der Spieler schießt dir vielleicht 30 Tore oder ist dafür gut, dass er dann bei dir funktioniert, ist wieder steht auf einem anderen Blatt, aber er ist dafür gut, 30 Tore zu schießen, ist aber ein blöder Mannschaftskamerad, dann wird der halt nicht verpflichtet. Das ist mal ganz oberflächlich ausgedrückt, ne? Und ja, deswegen gibt's zwei Punkte eigentlich, um noch einen Spieler zu verpflichten. Ich meine, du hast noch 3 Ausländerlizenzen frei, Platz hast du auf jeden Fall. Frage ist, wo geht der hin? Oder an welche Stelle setzt du ihn in welche Reihe? Aber Punkt 1 ist, der Spieler muss auf jeden Fall ein Upgrade sein, also besser als die Spieler, die momentan da sind. Ich glaube nicht, dass du jetzt noch einen Spieler für die Tiefe holst, im Sturm sowieso nicht. Also da haben wir jetzt ja gesehen, dass Uber und Soramis die besten Statistiken haben. Also da
also du hast ja die besten Spieler noch draußen, du schonst
genau.
Die ja aktuell für
so.
Die Playoffs sozusagen, ja.
Und Punkt 2 ist dann tatsächlich diese, er muss halt passen. Und zwar in jedem Punkt und nicht nur in 8 von 10 Punkten oder so. Und ja, diesen Spieler muss es dann natürlich auch erstmal geben auf dem Markt. Musst du dann mal schauen. Bis Februar haben sie noch Zeit. Oder hat Dallas Aikens noch Zeit? Gut möglich, dass da noch was passiert. Aber jetzt 100% festgeschrieben ist es meiner Meinung nach nicht.
Ich glaube schon, dass noch ein Stürmer kommen wird, allein um sich abzusichern. Und ich glaube auch, dass man dann wie üblich kurz vor den Playoffs noch auf der Torhüterposition was tun wird.
Was macht Pickard eigentlich?
Wobei man ja sagen muss, dass sein Bruder hat die Tage ganz gut gespielt in Edmonton. Ich glaube, Chad macht eher nicht mehr so viel momentan. Da ist aber auch der Punkt, man muss sagen, bei den Spielen dann in den Playoffs, obwohl ja Pickard verpflichtet wurde noch vorher, war dann Willerscheid die Nummer 3. Also der war dann sozusagen schon in den letzten Playoffs dabei. Da war für mich auch so die Frage, jetzt mal sehen, Brückmann war jetzt am Sonntag wieder dabei, Freitag krank, bei dieser Verletzung, wenn es eine längere gewesen wäre, ob man Willerscheid nicht mal ein DEL-Spiel geben will. Das war so
ja,
ein Gedankengang,
ist
so eine Frage, die ich mir gestellt habe, ob man den nicht mal zumindest mal ein Spiel geben will, wobei es kommt gleich der Satz, Arno ist noch jung und alles, aber die Frage ist, willst du den dann nicht mal zumindest einmal reinwerfen, um zu gucken, ob das passt? Also es muss ja einen Grund haben, dass du ihn auf der Bank hast.
Ja, ich denke, da spielt auch ein Torhütertrainer mit einer Rolle und was man so hört, ist, dass die Adler Leon noch nicht so weit sehen, dass er dieses DEL-Spiel bekommt.
Ja, das zeigt sich ja auch an dem, wie momentan die Spiele verteilt sind. Also klar ist, wenn einer von beiden verletzt ist, Brückmann Tiefensee spielt der andere und zwar durch.
Ja, Stand jetzt, ja.
Wo wir gerade bei den Torhütern sind, über die könnte man noch ein bisschen reden tatsächlich. Und dann übergehen fließend, wie wir es hier kennen, mit unglaublichen Übergängen, rüber dann noch zu einem anderen Thema, was ja indirekt zumindest an einer Stelle mit einem Torhüter zusammenhängt. Wenn wir auf die Torhüterstatistiken schauen, das müssen wir natürlich tun, dann sehen wir da ehrlicherweise relativ viel Durchschnitt, um es mal vorsichtig zu formulieren. Das ist so von den Torhüterleistungen her, wir hatten es ja vorhin über Statistiken, kann das irgendwie für ein Spitzenteam nicht so ganz der Anspruch sein. Wenn ich mir das so anschaue, dann ist das so, ja, irgendwie so, okay, Felix Brückmann ist Ligaschnitt 0,59 drüber, Arno Tiefensee ist 0,13 drunter, also das ist so. Da bist du so auf Platz 14 und 18 der Torhüter. Jetzt kann man sagen, drumherum ist dann noch so Matthias Niederberger. Jack Hildebrand ist auf 20. Also du bist jetzt nicht in allzu schlechter Gesellschaft, aber dass dir ein Goalie die Saison ein Spiel gewonnen hat, kannst mich gerne korrigieren, fällt mir jetzt keins ein auf Anhieb.
Ja, das Thema ist natürlich nicht neu, da haben wir es auch schon von gehabt. Ja, Spiel gewonnen ist immer schwer, ne? Wenn du ohne Shutout dastehst, dann sagst du ja auch erstmal nicht, oh, der Goalie, der hat alles weggefischt, der hat uns das Spiel heute gewonnen. Ich glaube aber, dass jetzt auch gerade gestern in Ingolstadt, Arno mit seinen Paraden, dass sie schon, auch Felix, schon öfters dafür gesorgt haben, dass die Mannschaft einfach noch im Spiel bleibt, dass sie diese Möglichkeit überhaupt bekommt, noch Comebacks zu starten, wie gestern in Ingolstadt, wie in Iserlohn, wie in München vor der Deutschlandcup-Pause. Ich glaube, das ist da definitiv schon vorhanden. Was ich auch eine interessante Statistik finde, wenn wir gerade dabei sind, ist, dass Mannheim die drittwenigsten Schüsse aufs Tor zulässt. Da ist nur Ingolstadt und Straubing besser. Und was aber auch vorkommt, ist, dass wenn Schüsse aufs Tor kommen, es sehr viele große Großchancen einfach sind. Sprich, dass du in Konter läufst, wie gegen Augsburg wie in Ingolstadt, um jetzt die jüngsten beiden Beispiele zu nehmen, dass du Schüsse aus dem Slot abgibst, also oder zulässt, besser gesagt. Da ist halt auch die Frage, wie gut kannst du da als Torhüter aussehen, ne? Also ich meine, wenn du mit Arno sprechen würdest, würde er nie sagen, meine Vorderleute haben schlecht gearbeitet oder wie.
Nein.
Im Gegenteil, Arno ist da ja der Typ. Nach dem Shutout beim Deutschlandcup gegen Österreich, den Erfolg, habe ich auch kurz mit ihm gesprochen und da war es schon klar, dass er kommt. Ja, meine Vorderleute haben aber auch gut gearbeitet, meine Vorderleute haben gut weggeräumt, meine Vorderleute haben dafür gesorgt, dass ich freie Sicht habe, etc.
Hast du das Interview selbst mit dir geführt oder durfte er noch reden, weil du weißt ja, was da kommt. Also ist ja absehbar. Ja.
Ja,
was ich vorhin meinte, die Pressekonferenzen selbst mitsprechen, ja, manche Interviews.
Das wollte ich nur sagen, ne? Also ja. Wird man so nicht sagen, aber klar, wenn du natürlich große Chancen gegen dich hast, ist es schwer zu glänzen einfach auch. Ich bin bei dir, wie gesagt, das Thema, anfangs erwähnt, ist nicht neu, dass das vielleicht zu wenig ist für ein Spitzenteam, zu wenig ist, wenn du die Meisterschaft gewinnen möchtest. Aber ich glaube, dass sie besser sind, als sie momentan gesehen werden.
Was halt total wild ist, sind die Statistiken, wenn du reinguckst. Ich möchte es mal ein bisschen ausführen. Fangquoten 5 gegen 5. Da ist Arno Tiefensee, die Liste umfasst 33 Torhüter. Da ist Arno Tiefensee auf Platz 10 mit einer Fangquote von 92,6%. Was ja schon mal so eine Aussage ist, also 5 gegen 5 ist das sehr, sehr stabil und sehr, sehr gut. Dass da so ein Gudlewskis irgendwo bei fast 97% rumrennt und Franz Repp bei irgendwie fast 94%, über den wir noch reden werden, spricht auch dafür, was die Abwehr angeht. Was dann, du hattest ja gesagt über die Großchancen. Die Bremerhavener Abwehr ist diese Saison ja vollkommen jenseits von Gut und Böse. Mhm. Dann schauen wir mal die Fangquotenunterzahl und da sehen wir dann Arno Tiefensee, da muss ich sehr weit runter scrollen bei 33 Torhütern, ist er auf 29, weil er in Unterzahl schon 9 Gegentore bekommen hat. Im Gegensatz dazu, der Torhüter, der bei 5 versus 5 so bei den Adlern nicht so gut aussieht, Felix Brückmann, 1 Gegentor bisher bei 4 in Unterzahl. 95,83% Fangquote bei Unterzahl. Und jetzt machen wir aus den Statistiken was. Es ist vollkommen, wie soll ich sagen, auf der einen Seite kriegst du ganz viel Durchschnitt, auf der anderen Seite gibt es dann Werte, wo du dreimal hinschauen musst, weil du sie kaum glauben kannst, so gut wie die sind. Also 24 Schüsse in Unterzahl, nur ein Gegentor, 96% Fangquote. Da reden wir über einen Top-Torhüter. Also da reden wir, das meine Unterzahl heißt halt auch immer richtig, richtig gute Chancen, die der Gegner da hat. Also das ist ja nicht, dass da, wie soll ich sagen, dass die da von weit außen kommen. Oder auf der anderen Seite, Platz 2, Maximilian Franz Repp, 57 Schüsse aufs Tor in Unterzahl, Gegentore 0. also Torhüter sind ein Thema, können wir ja auch. Jetzt haben wir den Bogen gespannt. Nach den Informationen, die ihr bei Mannheimer Morgen habt, reagieren die Adler und Maximilian Franz Repp kommt nach Mannheim.
Ja.
Ist so, Punkt.
Ist so. Ja. Nach den Informationen, die wir haben, wird er ab der kommenden Saison das Adler-Trikot tragen, ja.
Es gab mal hier eine Sendung, da hat irgendeiner von uns beiden in der Bold Prediction gesagt, dass Franz Repp im übernächsten Jahr in Mannheim spielen wird. Da hat er ja allerdings noch 2 Jahre und nicht 1 Jahr Vertrag. Wir sind einfach hier Experten. Nein, da zeigt jetzt seit Jahren eine unglaubliche Konstanz, eine hohe Qualität. Bremerhaven mit Sicherheit das beste Torhüter-Duo der Liga momentan. Da kann es keine 2 Meinungen geben.
Da lehnst du dich jetzt aber aus dem Fenster.
Ja, aber das ist mal hier, da muss man schon genau hingucken, um das zu sehen. Für mich auch vollkommen logisch. Also wir hatten es ja, keine Ahnung, wie oft wir den Namen jetzt schon genannt haben hier, aber es ist ja vollkommen logisch, dass die Adler da reagieren. Und es ist vollkommen logisch, dass sie den besten freien deutschen Torhüter verpflichten, der auf dem Markt ist.
Wenn es die Möglichkeit gibt, klar, auf jeden Fall. Frage wird dann nur sein, und das kann man zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich nicht beantworten, wer wird die Nummer 2? Wird es Arno sein, der noch einen Vertrag bis 2026 hat? Wird es Brückmann sein, dessen Vertrag ausläuft nach dieser Saison? Bei Arno besteht die Option, dass er aber auch rübergeht nach Nordamerika. War ja jetzt in diesem Sommer zum zweiten Mal schon im Rookie-Camp von den Dallas Stars, die ihn ja vor 2 Jahren in der 5. Runde gedraftet haben. Das kann sein. Also ist es Arno, ist es Felix oder ist es vielleicht auch ein ganz neuer Torhüter? Also die Szenarien sind aktuell noch völlig offen.
Ich würde mich da aber mal aus dem Fenster lehnen, wie es so meine Art ist. Also ich bin mir ziemlich sicher, zumindest in der Form, dass ich nicht glaube, dass Felix Brückmann kommende Saison noch bei den Adlern spielen wird. Also jetzt meine Vermutung. Bitte Vermutung. Ich möchte einfach auch gerne mal erklären, Hintergrund ist Alter, Vertragsstatus, Verletzungsanfälligkeit sind so die 3 Faktoren, die für mich da einfach reinspielen. Wobei von einem, der demnächst 50 wird, über jemanden zu sagen, der demnächst 35 wird, dass da Alternfaktor ist, ist irgendwie ein Skandal. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Zeit von Felix Brückmann in Mannheim nach der Saison endet. Einfach mit Blick darauf, eben wie gesagt, Arno hat noch Vertrag. Unabhängig davon, ob in Dallas sozusagen rüberruft. Mir ist auch ehrlicherweise, ich verstehe bis heute diesen Draft Pick der Dallas Stars nicht. Die haben gerade einen 26-jährigen Torhüter um 8 Jahre verlängert, dem sie 8,$ Millionen im Jahr zahlen. Mehr dazu bei Eiszeit FM Overseas. An der Stelle gerne nochmal Werbung. Wer die erste Folge noch nicht gehört hat, um jemanden in diesem Raum zu zitieren, der darüber meint, dass sowas gibt es bisher nicht im deutschen Podcast. Insofern hört gerne rein. Tue ich mir schwer damit, also ich verstehe den Draftpick nicht und selbst wenn sie ihn rüberholen, Arno das 1 oder 2 Jahre versucht, glaube ich eher, dass die Adler dann, wir sehen ja auch, was sie an Lizenzen momentan noch zur Verfügung haben, wie viel sie nicht vergeben haben, dass die Adler dann eher eine Lizenz vergeben und dass du dann mit einem Torhüter 1A, 1B in die Saison gehen wirst. Und auch, ich kann mir auch schwer vorstellen, dass du, selbst wenn du Franz Repp Tiefensee nächstes Jahr hier haben würdest, wäre das ja nicht Torhüter 1 und 2, sondern Torhüter 1a und 1b. Also ich wäre mir da sehr, sehr sicher, dass es da weitestgehend geteilt wird, mindestens. Nicht mindestens, sondern dass es erstmal geteilt wird, wenn man dann entsprechend schaut, wie sich das entwickelt. Aber mir fehlt momentan die Fantasie zu sagen, hey, wir haben hier einen Torhüter, dessen Vertrag läuft am Saisonende aus. Und wir haben ja einen, der läuft bis 2026. Der eine ist 35, der andere ist Anfang 20. Man vergisst immer Tiefensee. Ist ja noch unglaublich jung. Und wir schauen dann mal bis in den Mai oder so, was Dallas macht und ob sie ihn dann drüben haben wollen, weil das dauert dann ja auch noch. Also die Frage ist, wann kommt er rüber? Die Entscheidung fällt ja nicht im April oder im März, sondern das dauert. Und da fehlt mir die Fantasie zu sagen, dass man sich dann für Brückmann entscheidet. Also bei allem Respekt vor den Leistungen, die er jetzt wieder in dieser Saison zeigt, ich fand ihn Anfang der Saison die Nummer 1 im Vergleich zu Tiefensee. Ich finde, dass Tiefensee sich mittlerweile stabilisiert hat in seinen Leistungen. Mir ist er manchmal zu unruhig, aber ich finde, die Leistungen haben sich auf einem Niveau stabilisiert, wo ich sagen würde, so klar ist es nicht mehr wie am Saisonbeginn. Und deshalb würde ich sehr, sehr viel die alte Nummer, wenn du 10 Euro setzt, wie würdest du das setzen? Ich würde von den 10, glaube ich, Minimum 8 draufsetzen, dass Brückmann der ist, den wir nächstes Jahr hier nicht mehr sehen werden.
Ja, wie gesagt.
Offen.
Offen. Mehrere Szenarien möglich.
Es ist nur eine Vermutung und ich habe versucht, die Gründe darzulegen. Es ist kein Wissen an der Stelle. Also nicht sagen.
50, da darfst du dein Geld wetten, wie du möchtest.
Darf ich jetzt noch nicht? Okay, dann muss ich noch warten.
Jetzt auch schon.
Ja, nee, aber bin ja kein Wetter. Ich habe einmal mein Konto ins Plus gerettet mit so einer Kombi-Wette in der DL2 und seitdem nie mehr gespielt. Beste Entscheidung. Finger weg von so einem Quatsch. Ja, das ist der eine Name, der beim Deutschlandcup gefallen ist. Der zweite Name, der gefallen ist, Justin Schütz nach Mannheim. Auch da verweise ich wieder auf den Mannheimer Morgen. Nach euren Informationen ist die Information bestätigt, dass er kommt. Kann man das so? Magst du dazu was sagen?
Ja, nee, ist ja so. Ja, ich habe es ja auch so geschrieben. Man muss dazu sagen, dass die Bild-Zeitung das als erstes gepostet hat, dieses Gerücht, dass Justin Schütz nach Mannheim kommt von den Kölner Haien in der kommenden Saison. Diese Informationen können wir so bestätigen, dass Justin Schütz kommt. Das Gehalt, was da genannt wurde, können wir nicht so bestätigen. Es ist nicht in dieser Höhe angelegt. Aber natürlich ist ja auch klar, dass Justin Schütz nicht nach Mannheim kommt, weil er die Stadt so schön findet. Das ist auch klar. Es wurde sehr viel darüber gesprochen, wie viel er jetzt in Mannheim verdienen soll, nur weil da jetzt eine Zahl in der Zeitung stand, die nicht bestätigt ist, mit der wild spekuliert wurde. Das ist natürlich unschön. Darüber hat sich auch Dallas Eakins aufgeregt. Sowohl er hat es uns gegenüber gesagt, was er davon hält, und hat es auch bei Magenta Sport gesagt, dass es nicht schön ist. Er weiß natürlich, dass wir das nicht geschrieben haben, sondern dass es, wie gesagt, die Bild-Zeitung war, dass es auch ein Journalist war, der gut vernetzt ist, der in Berlin sitzt. Und Josh Szymanski soll auch nach Berlin gehen, an dieser Stelle kurz gesagt. Da wird auch sehr viel Wahres dran sein, so viel von dieser Stelle. Da wurde aber kein angebliches Gehalt mit dazu geschrieben, nur dazu, und jeder, der eins und eins zusammenzählen kann, darf das an dieser Stelle gerne tun.
Ja, also sportlich, ne, wäre ein super Transfer, toll, also auch eine tolle Person, toller Typ, der da kommt, wenn es denn so ist. Auch Franz Reb natürlich eine Verstärkung auf der Torhüterposition, um das auch nochmal rauszustellen. Einer der besten Torhüter der Liga in den letzten Jahren. Erstaunlicherweise letztes Jahr Nummer 2, aber wer Kudlewski in den Playoffs gesehen hat, weiß er auch warum. Aber auf jeden Fall auch Justin Schütz vielleicht mit der meistumworbensten Stürmer der Liga momentan. Oder gewesen. Ich würde gerne auf was anderes raus. Mir geht es dann gar nicht darum, um die Frage, wenn du fußballerisch, wie soll ich sagen, als so ein Verein wie SC Freiburg magst, bist du es gewohnt, dass da Spieler verkauft werden. Also ich bin ja so alt, dass ich die Zeit noch kenne, dass Freiburg 1 bis 2 Spieler jeden Sommer verkauft hat, um sozusagen Wettbewerbsnachteile finanzieller Art auszugleichen. Und einfach mithalten zu können, dass das ein normaler Vorgang ist, dass Spieler weggehen. Es gibt ja auch die Meldung, dass Alex Ehl von Düsseldorf nach Köln geht. Ich habe noch keine Meldung gehört, dass die Kölner jetzt die Liga kaputt kaufen, weil Alex Ehl dahin geht. Ich würde aber schon gern auf einen anderen Punkt nochmal raus, weil, Phil, meine Frage ist so ein bisschen, oder wo ich schon so mit Sorge drauf schaue, ist, dass mein Eindruck ist, dass da die Gehaltsspirale in der Liga nach oben geht. Jetzt mal abgesehen davon, ob die Summe stimmt oder nicht. Ich habe aus anderer Ecke gehört, dass sie zumindest nah dran sein soll. Aber das ist nicht mein Punkt, sondern meine Frage ist, ob wir dann nicht in eine gefährliche Entwicklung für die Liga kommen, wenn die Großen vorne wegmarschieren, die Gehälter nach dem Motto, weil wir es können, weiter nach oben schrauben. Und damit eine Spirale in Gang setzen, die sozusagen Mittelklasse und untere Teams noch mehr an den Rand, noch mehr an den Rand dessen bringt, was sie leisten können, um sportliche Wettbewerbsfähigkeit herzustellen, als bisher schon. So Iserlohn, Augsburg, Düsseldorf ja auch jetzt dieses Jahr auch. Ja, dass sozusagen Teams einfach immer mehr, also dass der Druck einfach steigt, weil sich dieses Anheben des Gehaltsniveaus, das die oben betreiben durch einzelne Spieler, auch nach unten durchziehen wird.
Ja, erstmal noch, nah dran ist natürlich auch ein dehnbarer Begriff. Mhm. Und das von meiner Seite als Einordnung. Die Frage ist natürlich, ist es nicht schon längst so? Also, war denn die vergangenen Jahre jetzt mal außer Bremerhaven, die Meisterschaft nicht geholt haben, im Finale? Wer hat denn die Meisterschaften geholt in den vergangenen Jahren? Die Szene die Beraterszene, um es so zu, es war besser gesagt, hat sich ein bisschen geändert. Da gibt's jetzt sehr viel Macht ausgeübt, da wird auch sehr diktiert. Es gibt hohe Umsätze in der Liga, sei es durch den Vertrag mit Magenta Sport, sei es mit dem oder der Telekom, sei es mit den Zuschauereinnahmen oder durch den Zuschauerboom einfach in jedem Stadion. Da halten die Spieler, / Berater, Agenten natürlich auch die Hand auf und wollen davon was abhaben. Ja, klar, natürlich ist es gefährlich, wenn diese Gehälter explodieren im Sinne des sportlichen Wettbewerbs, aber wie groß ist dieser sportliche Wettbewerb? Also, ja. Sind wir da nicht schon längst? Ja, würde sich das halt nur ein bisschen nochmal verschieben oder würde die Schere krasser auseinandergehen? Ich weiß es nicht. In dieser Saison merkt man schon arg jetzt sagen wir, wenn du dir die letzten drei mit Augsburg, Iserlohn, Düsseldorf anschaust, Düsseldorf ist jetzt leicht im Kommen, ob die das halten können oder nicht, wird man sehen. Aber dass, ja, dass die großen Clubs sich die besten Spieler holen und dann auch die Meisterschaft unter sich ausmachen, das haben wir ja leider Gottes schon die vergangenen Jahre ja schon als Standard.
Ja, das Ahnenhaus Nürnberg haben wir da noch gar nicht erwähnt bei den dreien. Ja, wäre vielleicht mal ein Thema für so einen eigenen Schwerpunkt, irgendwann da nochmal tiefer reinzugehen und dann vielleicht auch mit Gästen, die da mehr Einblick haben, weil ich ehrlicherweise da, wie soll ich sagen, anlesen kann, Gespräche führen kann, aber mir dann ehrlicherweise auch ein bisschen der tiefe Einblick fehlt. Aber die Sorge ist schon da, dass du dir die Frage stellst, ob das nicht irgendwann mal das Glas zerbricht. Also weißt du, je mehr Druck drauf kommt, ob wie lange das hält und ob da jeder auf Dauer noch mitgehen kann.
Das musst du dir im Eishockey sowieso jede Saison aufs Neue stellen, diese Frage, finde ich.
Wobei wir ja eigentlich sowas wie Solidität und jetzt erreicht haben, Lizenzierungsverfahren, Zahlen sind gut, Telekom zahlt deutlich mehr als früher, auch durch den Druck, den Dein erzeugt hat, indem sie die Handballrechte bekommen haben und Basketballrechte. Und Magenta dann was tun musste. Also da ist auch viel gut gelaufen fürs Eishockey. Die Hallen sind ja voll. Also man muss ja auch sagen, Zuschauerzuspruch auch in Mannheim enorm. München kriegt die neue Halle zwar nicht regelmäßig ausverkauft, aber doch deutlich mehr als vorher sind da. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber auch da ist ja was da. Insofern bleibt das bleibt tatsächlich. Ja, also die Liga ist momentan eigentlich, und das aus meinem Mund, eine positive Story. Die Liga ist momentan eine positive Geschichte, kann man einfach nur sagen.
Ja wie gesagt, und entsprechend gehen die Zahlen hoch und ist das eine Entwicklung, aber natürlich, dass das Glas früher oder später mal zerbricht, diese Angst musste grundsätzlich im Eishockey-Sport haben.
Wobei es natürlich auch langweilig ist, wenn da immer die gleichen zwei vorne sind mit Berlin und Bremerhaven.
Ja.
Vor allem die Bremerhavener schon wieder. Ja, haben wir noch Themen. Also Schütz kommt, Franz Ripp kommt, die Adler kaufen die Liga kaputt. Am Ende sind noch drei Teams da, die es bezahlen können. Die Gerüchte um München und Kahun streuen wir an der Stelle mal mit. Der wäre dann wahrscheinlich auch nicht gerade ganz preiswert, aber es könnte sein, dass um Schinko sollen sich auch bemühen, indem wir da Eishockey News. Es bleibt wild. Also auch die schlafen jetzt dann doch nicht so ganz irgendwie.
Obwohl Winkler das natürlich auch schon vorgeworfen bekommen hat in den sozialen Medien. Ne? Wenn jetzt so paar Gerüchte, als sie jetzt die Gerüchte oder auch Transfers aufgeploppt sind rund um den Deutschlandcup. Ist ja auch immer interessant.
Ja, aber das ist das Schöne, wenn man nur noch Blue Sky liest. Da ist keine Eishockey-Bubble momentan. Da kommen so Vorwürfe nicht an. Es lohnt sich. Also apropos, hier nochmal der Hinweis, ihr könnt uns folgen, Blue Sky, Instagram, und ihr könnt uns unterstützen bei Steady. Ihr könnt Eiszeit FM Overseas nochmal hören und ihr könnt uns hören, empfehlen, abonnieren, eine Bewertung bei Apple Podcasts geben, damit das nicht immer meine Töchter jeden Monat machen müssen. Bewegt euch da draußen mal, das hilft uns sehr, was Sichtbarkeit angeht und Resonanz zu kriegen. Phil, haben wir sonst noch was?
Mein Zettel ist jetzt alles abgehakt.
Wahnsinn, alle Statistiken vorgelesen, die wir uns aufgeschrieben haben. Großartig. Ihr Lieben, geil. Phil, vielen Dank an dich dann.
Jo, vielen Dank auch. War wie immer ein Fest.
Ja, war dann doch wieder länger, als wir vorher gedacht haben, wie immer. Jedes Mal der alte Klassiker, haben wir was zu erzählen? Nee, Stunde, okay. In diesem Sinne, das war mein letzter Podcast bei Eiszeit FM unter 50. Beim nächsten Mal hören wir uns mit vielen grauen Haaren und sehr gebrechlicher alter Stimme. Bis dann. Geht's raus, schau's Eishockey. Ciao.
Tschüss.